Also seit 400.000 Jahren könnten wir sagen, wir sind nicht nur Omnivoren, sondern auch Cucinivoren, also Esser von gekochtem Essen. Das hat schon auch eine lange Tradition bei uns. Der Koala frisst Eukalyptusblätter, bestimmter Eukalyptusbäume, und wenn diese Bäume nicht da sind, kann der Koala nicht leben. Das ist einfach ganz einfach für ihn. Im Prinzip weiß der, was der isst, und wir sind die, die sich immer quälen und nicht so richtig wissen. Dass es möglich ist, dass wir uns gesund essen, statt uns krank zu essen, und dass das insgesamt der Welt, den Ökosystemen auch nutzen würde und dass das vielleicht lohnt, sich dafür einzusetzen.
Man denkt ja, Essen sei eine ziemlich einfache Sache. Hunger, Supermarkt, fertig. Aber so einfach ist das nicht. Tanja Busse, Autorin und Journalistin, beginnt ganz vorne bei unserer eigenen Geschichte. Millionen Jahre Evolution, Anpassung, Überleben. Wir tragen das alles noch in uns und wissen trotzdem oft nicht mehr, was wir eigentlich essen sollen. Denn heute entscheidet nicht nur der Körper, sondern vor allem die Umgebung. Supermärkte, Werbung, Preise, Gewohnheiten. Und dann wirkt diese riesige Auswahl gar nicht mehr wie Freiheit, sondern eher wie ein System, das uns ziemlich gezielt lenkt. Im Januar 2026 hat Tanja Busse am AHA-Festival referiert und uns gezeigt, dass das mit dem Essen vielleicht doch nicht ganz unsere eigene Entscheidung ist. Hier ist ihr Vortrag.
Wie schön, dass ihr alle hier seid. Ich habe jetzt die wunderschöne Aufgabe, dass ihr alle zuhören wollt bei dem, was ich meinem jüngsten Sohn jeden Morgen zum Frühstück sagen möchte, wo der sagt, ich will das aber überhaupt nicht hören, lass mich in Ruhe, das passt schon so. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das Interesse am Essen so gut ist. Ich habe ja diese schöne Frage, warum essen wir, was wir essen? Und ich dachte, ich gebe die einmal bitte zurück an euch. Warum esst ihr, was ihr esst? Also vielleicht wisst ihr ja die Antwort. Oder wir gucken zu Hänsel und Gretel und fragen, warum essen Hänsel und Gretel, was sie essen? Also anders gefragt, warum laufen sie wegen so ein paar Zuckerknusperstückchen da am Dach in die Falle? Es gibt zwei Antworten auf die Frage, warum wir essen, was wir essen, nämlich einmal so eher so evolutionsbiologisch, ernährungsmedizinisch auf der einen Seite, also was braucht unser Körper zum Essen, auch unsere Seele, und das andere ist eher die kulturelle, ökonomische Dimension, was wird uns denn so angeboten zum Essen und was essen wir, weil unsere Ernährungsumgebung so ist, wie sie ist. Ich fange mit der ersten an, mit der Evolution. Vor ungefähr 55 Millionen Jahren lebten unsere frühesten bekannten Vorfahren. Damals waren wir etwa so groß. Das war so 10 Millionen Jahre nach dem Ende der Dinosaurier. Mit Schwanz waren wir schon so groß und wir waren Insektenesser. Also das war damals so unser Essen. Und einige von uns, so frühe Primaten würde man sagen, die sind dann auf Früchte und Blätter umgestiegen. So ein anderer Verwandter, den wir hatten, der Australopithecus, der war eher so Nüsse, Samen, Wurzelesser. Und allesamt waren wir eher so ein bisschen so Flexitarier, denn vermutlich haben wir auch so ein bisschen Aas und eben Insekten mit verzehrt. Das war ungefähr zu der Zeit, als wir begonnen haben, Werkzeuge zu schnitzen und zu jagen und Fleisch zu essen. Nach Millionen Jahren vegetarischer Lebensweise, beinahe vegetarischer Lebensweise, gab es dann eine Ernährungswende, und die hatte es ziemlich in uns, denn je mehr wir proteinreiche Nahrung gejagt hatten, aßen, desto mehr wuchs unser Gehirn, und das hat uns wieder zu besseren Jägern gemacht und Jägerinnen, und das hat wiederum die Nährstoffversorgung verbessert und das hat uns stärker gemacht, flexibler gemacht als die anderen Verwandten, die wir hatten, Paranthropus, also so menschenähnliche Frühwesen, die sind dann nämlich ausgestorben, das sage ich jetzt etwas wehmütig als Vegetarierin. Dann gab es die Zeit vor 300.000 Jahren, als wir sozusagen zu dem geworden sind, was wir heute sind, Homo sapiens. Das ist gewesen in den Savannen in Ostafrika. Das war so die Zeit, wo wir Tiere gejagt haben und Fleisch gegessen haben, aber eben auch immer Pflanzen und Früchte. Und schon damals waren wir Omnivoren, also Allesfresser oder Allesesser. Und man weiß nicht so genau, ob wir da nun mehr Pflanzen oder mehr Tiere gegessen haben. Also es ist auch unbekannt, ob es damals diese albernen Streits schon gab zwischen dem, was man essen soll und ob man dieses Essen so zum Kulturkampf machen soll. Es gab aber in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, so ein Hype um diese Zeit. Da war nämlich ein amerikanischer Mediziner, Stanley Boyd Eaton, der hat vorgeschlagen, eigentlich sind doch unsere Gene immer noch die gleichen wie damals von Homo sapiens, dann sollten wir uns doch an dieser Ernährung auch orientieren. Und sein Argument war eben, dass die Gene sind in der Zeit der Sammler und Jäger entstanden und deshalb ist die Lebensmittelauswahl der Steinzeit immer noch für uns, also Wildpflanzen, Fleisch von wilden Tieren, Fisch. Und natürlich, klar, die Steinzeitmenschen haben weniger Zucker und Getreide und keine gesundheitsschädlichen Transfettsäuren gegessen, sondern ganz viel Ballaststoffe natürlich. Und damals mussten wir natürlich auch viel mehr schuften für unsere Mahlzeiten. Und übersetzt hieße das jetzt viel Obst, Gemüse, wenig Getreide, ganz viel Fleisch und Bewegung. Das ist natürlich jetzt ziemlich schwer, diese schöne Steinzeit-Diät zu verfolgen, denn die Wildtiere damals lebten natürlich komplett anders, als wir heute unsere Nutztiere halten, dazu später noch mehr. Und das Fleisch hatte dann eben auch eine ganz andere Zusammensetzung. Und man weiß heute auch, die Gene, die bleiben gar nicht unverändert seit der Zeit, in der wir mal irgendwie eine Art wurden und den Namen Homo sapiens bekommen haben, sondern die Gene passen sich viel schneller an die Lebensbedingungen an. Und wir waren auch schon lange bevor wir gelernt haben, Feuer anzuzünden und zu bewahren, waren wir auch schon als Menschen offenbar ganz geschickt, Brände auszunutzen, die in Gang zu halten und darin Fleisch zu garen. Also seit 400.000 Jahren könnten wir sagen, wir sind nicht nur Omnivoren, sondern auch Cucinivoren, also Esser von gekochtem Essen. Das hat schon auch eine lange Tradition bei uns. Also, wir waren als Steinzeitmenschen nicht nur Jäger, sondern auch vegetarische unterwegs, haben Samen und Wurzeln gegessen und dann kam noch eine Revolution nach dem Feuernutzen, die neolithische Revolution, nämlich die Zeit, als wir angefangen haben mit dem Ackerbau. Das war, also wenn die Savanne unsere erste Heimat war, das war die Gegend im heutigen Irak, wo wir begonnen haben vor 12.000 Jahren mit dem Anlegen von Feldern. Da haben wir Gräser gezüchtet mit so ganz kleinen Körnern und haben die immer weiter gezüchtet, dass die Samen immer dicker wurden, immer mehr Mehlkörper hatten und dann war es das Getreide. So ist der Roggen mal entstanden. So als mitgereistes im Gepäck der rumziehenden Ackerbauern ist der Roggen mitgereist und irgendwann, als er die Körner nicht mehr hat fallen lassen, sondern behalten, haben die Menschen gezüchtet und dann war es nicht mehr ein Unkraut, sondern ein Getreide. Und da haben wir uns auch verändert, noch mal mehr, denn wir haben ein Enzym produziert, Amylase, und konnten damit Stärke verdauen. Und man findet heute bei Jägern in der Arktis weniger davon und bei Ackerbauern eben mehr davon. Und dann gab es noch eine zweite Revolution, wieder mit einer genetischen Anpassung. Wir haben begonnen, Tiere nicht mehr zu jagen, wilde Tiere, sondern sie zu domestizieren und zu züchten und haben damit noch eine neue Fähigkeit erworben, nämlich Laktose zu verdauen. Nicht nur als Babys, als Säuglinge, sondern eben auch die Laktose aus der Milch von den Ziegen und Schafen und Rindern und Rindern, nicht von den Schweinen natürlich. Aber auf jeden Fall war das nochmal ein Schritt, wo wir immer wieder uns angepasst haben. Und ich finde das eigentlich super faszinierend, denn wir tragen alle, die wir hier jetzt sitzen und stehen, diese Geschichte in uns. Und man kann an unserer Anatomie sehen, dass wir an pflanzliche und fleischliche Ernährung so angepasst sind. Also vor allen Dingen an pflanzliche Ernährung, da sagen sozusagen die Anatomen uns, die Fleischfresser reißen ja ein Stück Beute runter, schlingen das Fleisch hinunter, haben deshalb riesige Mägen. Und wir haben aber ganz kleine Mägen und wir haben einen längeren Dünndarm und unser Dickdarm enthält so Muskelschichten und Ausbuchtungen, die eben die Pflanzenfresser haben. Und unsere breiten Backenzähne, wenn Sie mal mit der Zunge nachfühlen, das ist auch, weil wir über Millionen Jahre eben Pflanzen und Rinder und Blätter zermahlt haben. Und das Ergebnis unserer Vorgeschichte, die wir jetzt alle noch in unserem Körper tragen, das macht uns so flexibel beim Essen. Also wir können beinahe überall auf der Erde leben, wenn wir Pastoralisten wären, also nomadisch lebende Hirten, die es ja immer noch gibt in Asien, in Afrika, können wir dort leben und uns beinahe nur von Tieren ernähren. Wir können aber auch vegetarisch und vegan leben. Und diese Vielfalt der Ernährungsformen, die hat uns so flexibel gemacht bei der Ausbreitung über die ganze Erde. Also wir konnten immer überall alles finden. Und diese Flexibilität ist aber auch ein Problem geworden für uns heute jetzt. Denn Einerseits ist es natürlich Teil der Erfolgsgeschichte. Der Mensch breitet sich auf der ganzen Erde aus, wobei natürlich die anderen Tiere sagen würden, ob das jetzt so ein Erfolg war, dass es überall Menschen gibt, ist vielleicht ein anderer Vortrag fürs nächste Jahr. Für uns war es ein Erfolg, dass wir uns ausgebreitet haben, dass wir was finden konnten. Aber es hat uns auch in eine problematische Situation heute in der Spätmoderne gebracht. Also der Koala frisst Eukalyptusblätter bestimmter Eukalyptusbäume. Und wenn diese Bäume nicht da sind, kann der Koala nicht leben. Das ist einfach ganz einfach für ihn, leider unter menschlichem Einfluss auch nicht mehr, weil wir die Bäume gefährden, aber im Prinzip weiß der, was der ist, und wir sind die, die sich immer quälen und nicht so richtig wissen. Michael Pollan, amerikanischer Autor, hat ganz tolle Bücher über diese Frage, wo kommt unser Essen her, geschrieben, und eins, das heißt Omnivore's Dilemma, also das Dilemma des Allesfressers, und er schreibt so schön, wie um alles in der Welt konnte es passieren, dass wir investigative Journalistinnen brauchen, um zu erfahren, wo kommt unser Essen her? Und warum brauchen wir Ökotrophologinnen für eine Antwort auf die Frage, was soll ich heute Abend essen? Also, gute Frage, warum essen wir, was wir essen? Das ist so ein bisschen der Standpunkt, wo wir gerade sind. Nämlich, wir sind maximal verunsichert über unser Essen. Es gibt so ein Rheingold-Institut im Rheinland, Düsseldorf oder Köln. Da sind Psychologen, die im Auftrag von Nestlé geforscht haben, warum die Menschen essen, was sie essen. Und die haben das schöne Ergebnis gehabt, also nicht nur mit so Umfragen, was essen sie, sondern mit so tiefen psychologischen Interviews. Ich finde, da kommen immer ganz gute Erklärungen raus. Und die haben in einer Umfrage halt rausbekommen, dass die Menschen einfach verwirrt sind. Also nicht mehr so richtig wissen, wie sie sich ernähren sollen, sich jede Menge Gedanken machen, immer was Neues suchen, was irgendwie hilft. Und ich habe so ein schönes Zitat gefunden von einem Ernährungspsychologen, Thomas Elrod, der sagt, das Thema Ernährung hat heute eine beinahe brutale Komplexität erreicht, die viele völlig überfordert. Früher, satt soll schmecken, heute ist Ernährung mit allem verwoben. Also Gesundheit, Schönheit, Selbstoptimierung, Klima, Moral, Gruppenzugehörigkeit, soziale Medien, alles Ernährung. Und er schließt dann, um das alles zu optimieren, da reicht ein Gehirn nicht aus. Wir sind also einfach überfordert. Also das war so mein Zwischenfazit, was ich gezogen habe. Wir wissen nicht, was wir essen, warum wir essen. Es gibt aber Experimente, die deuten darauf hin, dass das früher mal anders war. Man hat Kita-Kinder in einem Kindergarten alle Lebensmittel zur freien Auswahl gestellt. Und dadurch war die Vermutung, die stürzen sich alle auf die Gummibärchen, stopfen die in sich rein, bis sie sich übergeben müssen. Und man sieht, das geht so nicht. Und tatsächlich ist aber passiert, dass die selber ausgesucht haben, was sie brauchen. Also nach einer Anfangsphase, wo man irgendwie denkt, ah, wir haben gelernt, Gummibärchen verboten, toll, Schokolade holen wir uns. Und dann haben die aber angefangen, alles zu essen, was sie tatsächlich brauchten. Und es gibt eben auch die Hinweise, dass wir in unserem Kontext jetzt diese schöne Fähigkeit verloren haben. Und damit gehen wir jetzt aus dem Bereich der Biologie und der Evolution in den Bereich der Kultur, der Ökonomie und landen dort in dem, was die Forscherinnen, die über Ernährung forschen, Ernährungsumgebung nennen. Und das ist alles, darunter fasst man alles zusammen, was beeinflusst, was wir essen. Also die Ernährungsumgebung bestimmt, dass wir essen, was wir essen. Und das ist sowas wie, was ist im Kühlschrank? Was sagt meine Mama, dass ich essen soll? Was kocht der Koch auf Instagram? Welche Plakate sehe ich auf dem Weg zur Arbeit? Was gibt's im Supermarkt? Was gibt's im Handy? Wo ist der nächste Biobauernhof? Wie viel Zeit habe ich zum Essen kochen? Wie viel Geld habe ich? Und. Also all das beeinflusst, was wir essen. Und jetzt kommen zwei Erzählungen zu diesen unseren Ernährungsumgebungen. Und die eine, die ist mir immer begegnet, wenn ich recherchiert habe. Also ich habe viel so zu Missständen, Umweltauswirkungen in der Landwirtschaft recherchiert. Und da habe ich von Landwirten immer wieder einen Satz gehört. Wir produzieren nur, was die Leute kaufen und wollen. Wir tun das, wenn die was anderes wollen, machen wir das, aber die kaufen das, also machen wir das so, mit allen negativen Umweltwirkungen. Bei der Lebensmittelindustrie habe ich auch immer einen Satz gehört und der ging, noch nie waren Lebensmittel so sicher wie heute und noch nie war die Auswahl so groß wie heute. Klammer auf, also sei zufrieden und stell nicht so kritische Fragen. Und in der Politik gab es auch einen dritten Satz zu dieser Erzählung und der geht, das Leitbild der Ernährungspolitik, das ist der mündige Verbraucher und der informiert sich und kauft dann, was er möchte, und das ist Freiheit. So, das ist diese Erzählung. Jetzt habe ich also Freiheit, Auswahl, Selbstbestimmung in einer wunderschönen, bunten und sicheren Warenwelt. Ich war gestern in diesem Raum im Vortrag über die russische Propaganda. Da habe ich gelernt, Propaganda ist so eine Geschichte, die man sich erzählt, um von Problemen abzulenken. Und ich dachte, so ein bisschen hat es was denn davon. Denn die andere Antwort auf die Frage, warum sind wir so überfordert, verwirrt mit unserem Essen, die kommt aus der Wissenschaft. Und die geht ganz anders. Die geht, dass wir essen, was wir essen, macht jedes Jahr Millionen Menschen krank. Viele Menschen sterben früher, als sie müssten, weil sie essen, was sie essen und davon ernährungsbedingte Krankheiten bekommen, obwohl sie es eigentlich besser leben könnten. Und nach einer neuen Studie kommt man dabei so auf mehrstellige Milliardenbeträge. Zu viel Fleisch essen führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes. 16 Milliarden Euro Krankheitsschäden in Deutschland pro Jahr. Zu viel Zucker führt zu Diabetes, auch schon bei Kindern. Zu dem, was heute früher Altersdiabetes genannt wurde, zu Bluthochdruck, zu Karies, Paranoiose, 12 Milliarden Euro Schäden, sozusagen Gesundheitskosten im Jahr. Und dann kommen nochmal riesige Beträge dazu für Umweltkosten, die die Landwirtschaft, wie sie gerade organisiert ist, verursacht. 90 Milliarden, sagt die Boston Consulting Group, die haben sozusagen diese Daten mal alle zusammengetragen pro Jahr. Ich habe da nochmal nachgeguckt, ich habe gedacht, das muss irgendwie Europa sein, aber die haben es tatsächlich allein jetzt für Deutschland ausgerechnet, durch eben eine intensive Landwirtschaft, die nicht Ökosysteme sozusagen berücksichtigt. Und vor allem Fleischerzeugung verursacht 21 Milliarden Kosten. Und es geht dabei nicht um Weidetiere, sondern Tiere im Stall. Und hier kommt jetzt mal so ein bisschen Ausflug in diese fleischlastige Umgebung und was das bedeutet. Weil man muss sich das, glaube ich, vor allen Dingen in der Schweiz nochmal klar machen, weil es hier relativ viele Tiere gibt, die als Weidetiere in Ökosystemen im Grünland leben. Und das ist eine ganz andere Debatte als die Zahlen, die ich Ihnen jetzt hier zeige. Diese schönen bunten Bilder, das ist eine Studie von Yenon Ba'on, ein israelischer Forscher, der mal die Biomasse auf der Welt berechnen wollte. Also die gesamte Gewichte dessen, was auf der Welt lebt. Und man sieht, das Schwerste auf der Welt sind Pflanzen, Viren, Bakterien, insgesamt nicht so schwer und nur so ein bisschen sind die Tiere, 2 Gigatonnen sozusagen Kohlenstoff aus Tieren. Und wenn man dieses kleine Dreieck hier groß aufzieht, kommen die unterschiedlichen Gruppen des Lebendigen, die es so gibt, also wilde Vögel, relativ leicht, Fische, eine riesige Menge. Und diese drei Sachen, die würde ich euch jetzt einmal zeigen, nämlich wilde Säugetiere, nur so ein kleiner Anteil am Gesamtgewicht der Tiere. Das hier sind wir Menschen. Also wir Menschen allesamt sind viel, viel, viel schwerer als die weitlebenden Säugetiere. Also sämtliche Elefanten, Gnus, Rinder, was auch immer da frei lebt, bis zu allen Mäusen und Ratten. Und dieses Ding hier, also 10-mal so groß wie alle wildlebenden Säugetiere auf der Welt, ist Livestock. Also Tiere, die in Ställen für den menschlichen Verzehr von diesen Humans hier gehalten werden. Also es gibt auf der Welt mehr als 10-mal so viel Tiere in Ställen, wie wilde Tiere noch leben. Das macht, glaube ich, klar, worüber wir reden, wenn wir Fleisch essen meinen. Das meint nicht ein Rind auf einer Alp im Sommer, was da irgendwie in einem Ökosystem grast, für das es gut angepasst ist, sondern das meint sowas, wie ich in North Carolina angeguckt habe. Ich habe da Umweltschützer kontaktiert, weil ich diese Schweinefleischproduktion und Hühnerproduktion angucken wollte. Von den Stallbesitzern hat mich keiner in den Stall gelassen, aber eben die Umweltschützer haben mich mitgenommen. Und wir sind eine Stunde lang geflogen über ein Gebiet in North Carolina, wo ein Stall oder eine Anlage oder was auch immer, ein Camp dieser Art neben dem anderen lag. Und diese schönen glitzernden Seen hier, die werden Lagoons genannt, also Lagunen, und die sind voller Gülle. Also wir können froh sein, dass wir sowas in Europa nicht haben. Die Bauern schimpfen hier ja immer über die Düngeauflagen, wie kompliziert das alles sei. Aber kein Landwirt mit noch so vielen Tieren bei uns, der wollte sowas mit seinem Boden machen. Und die Landschaften sehen dann eben so aus, die werden Ecological Sacrifice Zones genannt, also ökologische Opferzonen. Man kippt da so viel Gülle drauf, dass die Böden einfach tot sind. Und was jetzt diese Umweltschützer uns gezeigt haben, hier diese Bänder von kahlen Wäldern, das sind Flussläufe und diese Lagunen sind so voll, dass die bei jedem Hochwetter überlaufen und das Wasser geht dann in den Atlantischen Ozean, in diese Chesapeake Bay und verursacht dort eben auch noch Fischsterben. So, das ist halt Fleisch Essen in Massen und nicht Fleischessen angepasst an einen Landwirt, der so viele Tiere hat, wie sein Ökosystem haben kann. Das ist immer wichtig, der Unterschied dabei. Ein anderes Bild habe ich dann aus Norddeutschland mitgebracht, dass man nochmal sieht, wie Fleischproduktion eben in Intensivhaltung aussieht. Die Tiere werden transportiert in so große Masthallen, schlüpfen an einem Ort, fahren mit dem LKW zum anderen Ort und wenn sie dann zum ersten Mal bei Tageslicht, wenn sie tagsüber produziert werden, ist es halt der Weg zur Schlachterei. Die Aufgabe der Landwirte, die diese Ställe haben, die haben die Aufgabe, morgens durch die Ställe zu gehen und zu gucken, wer es nicht geschafft hat. Das alles ist sozusagen was zum Thema Fleischkonsum dazugehört. Und ich sag's jetzt, ich gehe jetzt mal weg von diesem drastischen Bild. Aber man muss es sich immer noch mal klar machen, weil natürlich der Verkauf des Fleisches mit dem Bild arbeitet, was wir haben, wenn wir wandern gehen, über Berge gehen und Rinder auf Alpen oder eben in Norddeutschland auch vor den Ställen auf den Weiden sehen und die Tiere, die so leben. Und das ist die große, große Mehrheit, die sehen wir halt nicht. Das heißt, wir richten jede Menge Umweltkosten aus an, aber wir richten eben auch mit dieser Art Konsum richten wir eben auch bei uns selber Schäden an, was irgendwie so eine komische Mischung ist. Wir haben eigentlich genug, wir nutzen aber dieses genug an Ressourcen dafür, dass wir zu viel von dem einen, nämlich Fertigessen und Fleisch produzieren und zu wenig von dem anderen, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, dass wir einfach das nicht zusammenbringen, was wir haben. Es gibt noch eine Menge anderer Folgen von dieser Art Ernährung, die kann man in der Ostsee ganz gut anschauen. Ist jetzt ein bisschen weiter weg als diese wunderbaren Schweizer Seen, wo wir gerade heute noch gesehen haben, wahnsinnig wie tolles Wasser. Die Ostsee ist über weite Strecken, was Meeresbiologen sagen, ein totes Meer. Die hat in jedem Sommer ganze Todeszonen, in denen der Sauerstoff einfach schlicht und einfach aufgebraucht ist. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Klimaveränderung, kommt weniger kaltes Wasser vom Atlantik in die Ostsee, Eintrag von viel zu viel Düngemitteln aus den Flüssen in die Ostsee, die ist relativ flach, die ist dann überdüngt quasi, und Überfischung, weil der Dorsch weggefischt wurde, gibt es ein Ungleichgewicht in dem Ökosystem Ostsee, was das nochmal verstärkt, dass am Ende zu viele Algen wachsen. Und wenn die abstürzen, dann gibt es halt ein quasi umgekipptes Gewässer, wo einfach kein Sauerstoff, schlicht und einfach kein Sauerstoff mehr da ist. Das heißt, man segelt da oben drüber, sieht die schöne blaue Ostsee, die Sonne scheint, mein Segelboot ist weiß, es ist alles ein schöner Sommertag und darunter ist einfach das tote Meer quasi. Und die Folge davon ist, dass der Dorsch, der Speisefisch über Jahrhunderte von Jahren war, der einfach alle Anrainer an der Ostsee immer so ernährt hat, wie so der Weizen, die Leute in den Ebenen, das war sozusagen ein Grundnahrungsmittel, der ist verschwunden. Also der ist nicht mehr fischbar, die Fischmengen sind jetzt runter, aber nicht, weil man erkannt hat, okay, er ist gefährdet, wir sollten mal aufhören, so viel zu fangen, sondern der erholt sich überhaupt nicht mehr, der Bestand, und man stellt fest, die Dorsche, die jetzt überleben, die werden immer kleiner und schwächer, man weiß noch nicht genau, was alles zusammenspielt. In jedem Fall ist klar, als die Forscher und Wissenschaftler gewarnt haben, die Biologen gesagt haben, geht runter mit den Fangquoten, hat die Europäische Union gesagt, ja, die Länder und so weiter, die Fangflotten, die Wirtschaft, und hat diese Warnung nicht erhört. Und jetzt ist einfach der Dorsch ist verschwunden, der über Jahrhunderte die Menschen ernährt hat. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, was nochmal zeigen soll, dass diese Warnungen, ja, Tiere, Arten sterben, sollten wir unsere Umwelt, ja, ist ja nicht so schön, ist ja schade, wenn der Schmetterling weg ist. So wird oft darauf reagiert, wenn man so über Artensterben redet, als wäre das schade für irgendjemand anderes, sozusagen, als wäre das das Sterben der anderen. Gerade ein aktuelles Beispiel, was es nochmal gut klar macht, es gab ein Froschsterben in Panama, wo man lange dachte, also es ist ein eingeschleppter Pilz, der fast alle Frösche getötet hat, und da hat man lange gedacht, ist jetzt nicht so gut für den Tourismus, weil diese tollen Frösche, dann gehen die Leute wandern und sehen gar keine Amphibien mehr. Die Folge war aber, dass die Frösche eben nicht mehr die Mücken so in Schach gehalten haben, wie sie es in einem gesunden Ökosystem hätten, und seitdem die Frösche quasi ausgerottet waren, sie haben sich Gott sei Dank jetzt irgendwie, ein paar haben diesen Pilz überlebt, aber steigt eben die Zahl der Malariafälle. Was irgendwie nochmal klar macht, ein Ökosystem, in dem wir unsere Lebensmittel anbauen, ist was komplett Fragiles, und wenn da eine kleine Sache sich verändert, also an einem Schuh eines Wanderers ein unsichtbarer Pilz hängt, dann kann der sich ausbreiten, erst die Frösche töten, dann die Mückenanzahl und steigen lassen, und anschließend sterben die Menschen an Malaria. So, das ist so ein Beispiel dafür, dass wir da mit unserer Art von Landwirtschaft in Ökosystemen hantieren, die wir nicht so richtig ins Letzte kontrollieren können. Und ich habe mich gefragt, wie geht das jetzt eigentlich zusammen? Wir haben einen freien Markt, wir haben eine freie Entscheidung, wir haben eine riesengroße Auswahl von tollen Lebensmitteln und trotzdem haben wir diese Zahlen, die Tiere in der Landwirtschaft sind krank, die Menschen essen sich krank, die Grundlagen für unsere Lebensmittelerzeugung werden auf diese Art und Weise zerstört und die Menschen sind obendrein auch noch verwirrt und unzufrieden. So, also die erste Antwort auf die Frage ist, irgendwie ist da ein Fehler im System. Wir essen uns krank im Überfluss und essen obendrein auch noch Dinge, die wir gar nicht wollen. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein anderer Vortrag, aber ich habe gedacht, vielleicht nächstes Jahr nochmal hätte ich gerne eine Antwort auf die Frage, auch vielleicht eher so von Chemikern oder Umweltwissenschaftlern. Warum essen wir denn so viel, was wir eigentlich nicht wollen, wo wir doch die freie Auswahl haben? Also warum essen wir technische Hilfsstoffe, wie zum Beispiel Rieselhilfen im Salz, Pestizidrückstände, Metabolite, Abbauprodukte von Pestiziden sind das. Wir haben im Essen immer wieder Spuren von PFAS, also diesen Ewigkeitschemikalien, Abrieb von Weichmachern, Nanoplastikpartikel. Die EU plant, die Zulassung für gentechnisch veränderte Lebensmittel komplett zu erleichtern. Dann hätten wir auch bald gentechnisch veränderte Lebensmittel im Essen. Wollen wir laut Umfragen alles nicht essen, ist aber immer im Essen, steht nur nicht auf der Verpackung, aber es geht halt mit. So, und dann habe ich noch eine andere Frage, vielleicht nochmal für den nächsten Vortrag. Warum wissen wir eigentlich gar nicht, was wir noch essen könnten? Denn wir denken ja, toller Supermarkt, Riesenauswahl. Wir haben aber, ohne dass es bemerkt wird, und wenn man nicht gerade Mitglied bei Slow Food ist und in der Arche-Kommission, haben wir hunderte von gesunden, leckeren Lebensmitteln, die Bäuerinnen und Bauern über Jahrhunderte gezüchtet haben, die einfach nicht mehr vorhanden sind, weil die gerade so aussterben, weil die nicht so gut in die Supermarktlogik passen. Ich würde es am Beispiel vielleicht von Apfelsorten erklären. Es gibt unfassbar tolle Pomologinnen und Pomologen, also Apfelbaumzüchter, die über Jahrhunderte an Arten gearbeitet haben, die findet man heute in Freilichtmuseen, aber nicht in den Supermärkten. Und das Tolle ist, die Leute, die an diesen Apfelzuchtsorten, wenn sie dann noch da sind, arbeiten, die stellen fest, Apfelallergiker kommen immer zu denen und sagen, kann ich noch von den Äpfeln, weil die vertrage ich. Also was auch immer sich geändert hat, da gibt es unfassbar großes traditionelles Wissen oder gab es vielmehr für Äpfel, die sind frühreif, die sind spätreif, die lagern den ganzen Winter ohne Kühlschrank, ohne CO2. Da gibt es welche, die schmecken Kindern, da gibt es welche säuriger, mehliger und so weiter. Also ganz viel Vielfalt, die geht verloren. Und da, wenn man nicht bei sozusagen den Freaks ist, die versuchen, dieses Sterben aufzuhalten, gehen die in unserem Ernährungssystem gerade einfach unter und verschwinden. Also da ist es ganz schön mal zu gucken, die Slow-Food-Bewegung hat so die Idee einer Arche auserkoren und er nennt immer Passagiere, die in diese Arche steigen und das sind dann eben gefährdete alte Nutztierrassen oder Gemüsesorten oder Apfelsorten und wenn man da mal staut, denkt man so, oh, das hätte ich eigentlich, ist doch so toll, das verschwindet gerade. So, das ist so ein bisschen diese, vielleicht mag das nochmal jemand beantworten, diese Frage, aber es geht verloren und das ist nicht gut. Wie kommt es jetzt also, dass wir uns so ernähren, dass wir Vielfalt verschwinden lassen und gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen zerstören? Die Erklärung lautet eben, hatte ich ja eben schon gesagt, da sagen die Forscher mal, das ist die Ernährungsumgebung. Und wenn man die Ernährungsumgebung analysiert, dann stellt man fest, diese Wahl, freie Auswahl, gesund wie nie zuvor, das stimmt einfach nicht. Und man kann das so ein bisschen aufdröseln in Exposition, Zugang, Auswahl, Konsum. Auf jeder dieser Ebene sieht man, was schiefläuft, sodass wir quasi dahin gelenkt werden, uns so zu ernähren, wie wir es eigentlich nicht sollten. Exposition heißt so, dass alles diese Reize von Lebensmitteln, die uns umgeben, was prägt unsere Vorstellung, wie wird in meiner Umgebung gegessen und getrunken. Da ist vielleicht so ein Beispiel die Größe von so einem Softdrinkbecher, also überhaupt Softdrinks, dass wir die trinken. Okay, aber da hat man so in Amerika dieses Volumen, man kann da so klein, small, middle, large bestellen, da gibt es diese 1,5 Liter oder 1,5 Liter Cola im Becher und wenn ich das immer sehe, muss man sich einmal klar machen, dann ist das eigentlich ganz banal, aber wenn ich immer sehe, ich habe Durst und trinke so viel Cola, dann gewöhnt man sich irgendwann dran, das ist so, man trinkt dann halt so viel. Ja, oder eben in einer anderen Ernährungsumgebung würden die Leute sehen, ich habe Durst, ich gehe in den Wasserhahn und trinke hier so einen Schluck. Das ist dann eben eine andere Exposition, die prägt. Und leider ist es jetzt so, dass der Druck, also die Exposition für ungesunde Lebensmittel durch diese Omnipräsenz von Werbung in den sozialen Medien und auch in klassischen Werbungswegen einfach steigt. Also es gibt ganz viel Werbung, die uns suggeriert, uns langsam daran gewöhnt, ungesundes Essen für normal zu halten. Es gab in Deutschland mal den guten Vorschlag, dass man die Werbung wenigstens für ungesunde Kinderlebensmittel verbietet, und es war nicht durchsetzbar. Also die Ampelkoalition wollte das, hat es in den 3 Jahren, die sie da hatte, nicht geschafft. Die aktuelle Gesundheitsministerin hat schon gleich gesagt, ach so, Regelungen, also da sollen die Leute lieber selber entscheiden. Das scheint also einfach nicht machbar zu sein. Das andere Thema, was die Ernährungswissenschaftler immer sagen, ist Zugang. Also wer hat Zugang zu welchem Essen? Und das ist irgendwie relativ, glaube ich, leicht einsehbar sozusagen, dass Leute, die weniger Geld und weniger Bildung haben, weniger Zugang haben zu gesunden Ernährungsgewohnheiten und auch zu gesundem Essen. Und das spiegelt sich leider, ich finde, wirklich tragischerweise wieder in Gesundheitsdaten. Ernährungsbedingte Krankheiten sind in ärmeren und in bildungsferneren Geschichten noch mal weiter verbreitet. So kann man ja sagen, sollen die doch machen, das ist doch deren Schuld, wenn die so. Man könnte aber auch sagen, als Gesellschaft hat man einfach Verantwortung für alle Menschen und man will allen Menschen die Chance geben, gesund aufzuwachsen. Und dann bei der Auswahl ist es auch nochmal so ein Thema, wo die Ernährungspsychologin Britta Renner, die ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und wirklich engagiert auch unterwegs, das zu ändern, die sagt einfach ganz nüchtern, Lebensmittel mit ungünstigen Nährwertprofilen erzielen schlicht und einfach die höchsten Renditen und deshalb stehen die im Vordergrund des Marketing. Also es rechnet sich, und das ist ein Problem, es rechnet sich, abends eine Pizza zu bestellen, ist leichter, und es rechnet sich nicht zu sagen, ich habe da irgendwie gesund, frisch, regional, vielfältig nach der planetaren Gesundheitsidee, das rechnet sich nicht. Und deshalb ist in den allermeisten Ernährungsumgebungen, in denen wir uns so befinden, die einfache Wahl die ungesunde und die kompliziertere Wahl, die mehr Wissen, Bildung, Geld, Engagement erfordert, eben die gesunde ist einfach viel komplizierter für uns. Ich habe das mal in einem Moment verstanden vom Müsli-Regal. Da habe ich für dieses Buch recherchiert und ich glaube, den Titel Ernährungsdiktatur haben viele nicht so verstanden. Ich wollte sagen, es gibt keine freie Auswahl, sondern es ist eigentlich eine Diktatur, die uns dazu bringt, was zu tun, was wir nicht wollen. Es war irgendwie schwer zu vermitteln, weil diese Vorstellung, wieso, ich kann doch frei auswählen, so stark ist. Aber ich bin von Supermarktregal gegangen und habe gezählt und man kommt auf so rund 50 verschiedene Frühstücksflocken. 2 Dutzend, also über fast 30 alleine von Kellogg's, der sich so weltweiter Marktführer nennt, dann Nestlé natürlich, Dr. Oetker, Köln und so weiter. Ein bisschen Biomüsli gibt's auch. Aber wenn man so entlangläuft, sieht man, die Vielfalt, die ist in den Vermarktungsformen und nicht in dem Müsli. Da guckt man an, es gibt also alle Farben, es gibt alle Formen, kleine Kekse, Wirbel, Ringel, irgendwas sieht dann teilweise aus wie Hundefutter oder wie kleine Tierchen. Alles da, also man kriegt jede Farbe, jede Form, jeden Zusatzstoff, aber man kriegt keine innere Vielfalt. Also die Zutaten sind Mais, Zucker, Glukosesirup und dann das ganze andere mit den Zusatzstoffen oder Reis, Zucker, Glukosesirup oder das drittmeiste Weizen, Zucker, Glukosesirup. Wobei Glukosesirup der von Medizinern noch als gefährlicher betrachtete Zucker ist, als sozusagen der Haushaltszucker. So, und dann kommt das ganz übliche Aromen, Farbstoffe, Emulgatoren, Antioxidationsmittel, Säurungsmittel, also alles das, was man braucht, um aus einem frischen Lebensmittel ein lange haltbares zu machen. Und natürlich künstlich hinzugefügte Vitamine und Eisen und so, was man dann eben als Zusatzstoff supplementiert. Es ist relativ klar, warum das ökonomisch Sinn macht, weil Mais und Weizen und Reis Commodities sind. Also das sind Pflanzen, die wachsen relativ schnell, die bringen großen Ertrag, die werden überall auf der Erde, also in vielen Gebieten auf der Erde angebracht und damit ist es eine Massenware. Ohne besonderen Geschmack, ohne Herkunft, egal. Ich kann das auf dem Weltmarkt kaufen und wenn irgendwo eine Missernte ist, kaufe ich es halt woanders. Und das Muster dahinter ist, man nimmt so einen günstigen, überall immer verfügbaren Rohstoff, motzt den mit Hilfe von Lebensmittelchemie auf und bringt den in eine Form, die dann Vielfalt suggeriert. Große, große Auswahl. Und aber eben all die Dinge, die man in einem Müsli brauchen würde, damit man gesund bleiben würde, die sind einfach nicht drin. Die kriegt man dann im Bioladen in einzelnen Tüten, rührt sich das zusammen. Wer Zeit und Geld hat, macht das auch. Aber diese Vielfalt, die der Supermarkt bringt, die ist quasi sozusagen eine nicht vorhandene wirkliche Vielfalt. Eine Konsumforscherin, Lucia Reisch, die auch mal die Bundesregierung beraten hat, dazu, ohne dass das dann umgesetzt würde, was der Beirat gesagt hat, hat gesagt, die nennt das dann so, also wenn man es wissenschaftlich aufmotzen will, die weitgehend äußere Pluralität der Erscheinungsform einer üppigen Produktvielfalt hochentwickelter Konsumgesellschaften oder einfach Pseudo-Auswahl. Ich habe dabei eben, wir haben eben in dem Vortrag über Heimat gehört, dass die marxistische Theorie immer sagt, so bei Pop- und kitschigen Songs, so, die werden den Arbeitern quasi so vorgeführt, damit sie abgelenkt werden und nicht wirklich die Revolution machen. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das mal angewendet und einen Text von Adorno und Horkheimer gefunden, also auch kritische Theorie, Großmeister des Kulturpessimismus. Aber es passt tatsächlich so wunderbar. Die haben in den 40er Jahren ihren berühmten Aufsatz über die Kulturindustrie geschrieben und gesprochen sozusagen von einem Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, geschrieben, die Unterschiede sind im Grunde illusionär und immerwährend betrügt die Kulturindustrie die Konsumenten um das, was sie immerwährend verspricht und am Ende haben die Konsumentinnen und Konsumenten nichts als die Freiheit zum Immergleichen. Wenn ich so Kinder vom Süßigkeitenregal sehe, würde ich sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Und jetzt könnte man ja sagen, das wäre nicht weiter so schlimm, wenn es eben nicht diese enormen schlimmen Folgen hätten, dass es uns tatsächlich krank machen würde. Das kann man also die Ergebnisse der Ernährungsmediziner sind irgendwie relativ einfach runterzubrechen. Tatsächlich ist unsere Ernährung zu fett, also falsche Fette, Transfett, ungesunde Fette essen wir zu viel, zu salzig, zu süß, zu verarbeitet, zu einseitig, zu wenig Ballaststoffe und zu viel Fleisch. Und umgekehrt eben mehr frische Sachen, mehr Nüsse, mehr Gemüse, frisch zubereitet und schon lebt man besser und gesünder. Und das heißt aber auch, dass das Essen, was aus einer ökonomischen Logik her sich gut lange im Supermarkt hält, dass das uns krank macht. Ich glaube jetzt viele, die hier im Publikum sind, die würden sagen, naja, auf mich trifft das nicht so richtig zu und ich würde ja auch sagen, boah, ich habe dafür so viel drüber gelesen und ich weiß, wo ich einkaufen kann. Aber der Punkt ist ja eben nicht, dass es einzelne Leute gibt, die es schaffen, gesund zu ernähren in einem Ernährungssystem und einer Ernährungsumgebung, die die meisten aber krank macht, sondern eben zu gucken, wir sind als Gemeinwesen ja wohl auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Leute das schaffen und zwar auf einen einfachen Weg zu schaffen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass alles immer schlimmer wird. Es gibt ja auch Verbesserungen. Also diese ganze Bewegung zu gesunderem Essen, die hat dazu gesorgt, dass zum Beispiel die EU eine Richtlinie erlassen hat, die falsche Health Claims verbietet. Also man darf jetzt nicht mehr auf Joghurtbecher schreiben, rettet ihre Gesundheit für alles und so weiter. Das muss man dann eben beweisen. Also es ist eben nicht so, dass alles quasi immer schlimmer und ungesünder würde. Natürlich reagiert auch eine Lebensmittelindustrie auf Trends. Aber der Punkt bleibt sozusagen die Ernährungsumgebung, tendiert dazu immer noch, das leichter zu machen, dass eben wir uns nicht gesund ernähren. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Veranstaltung zur der Verbraucherzentrale in Berlin moderiert, zur Grünen Woche. Und da ging es eben auch um dieses Verbot für Lebensmittel für Kinder, die Kinder krank machen, dass man das sozusagen einschränkt. Und da war halt ganz klar, dass die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner damals sagte, nee, wir machen da freiwillige Vereinbarung. Die Industrie, wir sind da schon im Gespräch und wir machen das freiwillig und dann wird das besser. Und dann war eben aber sozusagen die Frage, also ich konnte dann fragen, ja, aber was machen Sie denn mit den Kindern, die jetzt, bevor das alles greift, gerade dabei sind, irgendwie durch ihre Umgebung sich Diabetes mit 8 Jahren anzuessen? Was ist denn die Lösung dafür? Und das gibt dann einfach niemanden, der sagt, wir brauchen dafür auch eine Lösung. Da wird einfach der Stand der Forschung weiter ignoriert. Warum das so ist, kann, glaube ich, dieser kostenlos auch im Internet runterzuladende Konzernatlas erklären. Da hat die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und der BUND, das ist der Bund für Umwelt und Naturschutz, die haben ein bisschen zusammengetragen, was für wirtschaftliche Strukturen hinter unserem Ernährungssystem, was täglich auf uns alle einwirkt, eigentlich stehen. Und das macht ziemlich klar, wie groß die Konzentration auf allen Ebenen in diesem Ernährungssystem eigentlich ist. Und die beantworten die Frage, warum wir essen, was wir essen, schlicht und einfach so. Wenige Konzerne können das bestimmen. Also es gibt Märkte für Pestizide, für Dünger, für Saatgut, für Landmaschinen, für die Genetik von Nutztieren, für Stallsysteme, die von ganz, ganz wenigen großen globalen Player bis in jedes Land der Welt bestimmt werden. Und die zementieren eben ein agrarindustrielles Modell. Und diese Konzerne können natürlich mit der Art, wie sie jetzt Lebensmittel produzieren, also lange haltbar, über den ganzen Globus transportierbar, relativ uniform im Geschmack und so weiter, wirtschaften. Die können nicht anders produzieren. Die können nicht eine regionale, saisonale, heute mal so und frisch und so weiter. Die Logistik ist ausgerichtet auf diese globalen Ströme. Und das ist jetzt, das klingt natürlich dann immer so, jetzt kritisiert sie den bösen Kapitalismus, aber es sind einfach ökonomische, volkswirtschaftliche Logiken, die dahinter stehen. Also die Economies of Scale sagen, dass eine große Produktion eben nach einer Weile günstiger wird. Die reine Logistik von frischen Lebensmitteln ist einfach komplizierter, als wenn ich irgendwas habe, was ein Aroma oder ein Farbstoff oder ein Vitamin in einer Tonne ist, was 2 Jahre hält. Und dieses Modell ist sozusagen ja in Konzernen, die dem Gewinn verpflichtet sind. Und deshalb machen die auch Lobbyarbeit dafür, dass dieses Modell der Ernährung bleibt. Und das Team vom Konzernatlas hat recherchiert, dass nur für die Verordnung der EU den Pestizideinsatz zu halbieren, was dringend, dringend, dringend nötig ist, dass dafür 50 Millionen Euro Lobbygelder ausgegeben wurden. Also nur für so ein Thema dabei. Also dann gibt's nochmal die Lobby für das Thema, wie verhindern wir, dass die ernst machen mit dem Verbot von Werbung von ungesunden Lebensmitteln. Und. Also da gibt es einfach den Trend, dass man wirtschaftliche Macht auch in politische Macht umsetzen kann. Und das macht, finde ich, für mich nochmal klar, wie sehr dieses Leitbild des mündigen Verbrauchers, was immer wieder beschworen wird, wenn über Ernährungswende geredet hat. Wir können doch den Leuten nicht vorschreiben, was sie essen sollen. Nein, aber man kann zumindest die Rahmenbedingungen so machen, dass man wirklich eine Chance hat, mündig zu sein und nicht immer beeinflusst wird und in einem System ist, wo immer das nicht so Gesunde sozusagen einem direkt in den Mund fällt und das andere immer schwer zu suchen ist. Das Ganze führt dazu, dass Menschen eigentlich sich, dass das den meisten Menschen sehr zu schaffen macht. Weil eigentlich, wir wissen alle, im Prinzip wissen alle, dass wir mit unserer Art zu leben und zu wirtschaften die planetaren Grenzen überschreiten, dass immer mehr kaputt geht, dass die Natur gefährdet ist, dass unsere Ressourcen gefährdet sind. Wir wissen, dass auch unsere Ernährung damit zu tun hat. Das findet auch niemand gut. Also das will ja auch keiner. Und dann fühlt man sich sozusagen in der Folge, fühlt man sich hilflos und dem ausgesetzt, reagiert dann vielleicht auch über mit diesem trotzigen, jetzt esse ich extra, ich lasse mir das nicht verbieten. Diese Bewegung gibt's ja in Deutschland sehr stark, auch Politiker zeigen manchmal sehr extrem, dass sie gerne Wurst essen und so. Aber generell gibt es so eine Haltung, man fühlt sich schlecht damit in der Situation. Es gibt eine Ökotrophologin in Bonn, die auch selber so Transition-Prozesse anregt, die kann das so wunderbar ausdrücken und die hat mal auf einem Vortrag, wo es auch darum ging, wie können denn die Landwirte, die es auch anders wollen, sowas auf den Weg bringen, gesagt, es ist eigentlich gar keine Option, den Menschen diese ganzen Krisen um die Ohren zu hauen und denen dann zu sagen, so jetzt kauft halt einfach besser, esst gesünder, macht das jetzt mal bitte einfach anders, ihr schafft das schon und zacki so, weil das einfach als, ja, das ist eine Illusion, zu glauben, dass wir das alle einzeln können. Natürlich ist es wichtig, dass jeder Einzelne auch bei sich anfängt. Aber es geht ja um ein System, was insgesamt eine Systemlogik, die geändert werden müsste. Und diese Empfehlungsillusion, mach's mal einfach selber anders, wird ergänzt durch eine Illusion, dass die Verfügbarkeit sofort da wäre. Wir haben zum Beispiel in Deutschland über 100% des Fleisches, was wir ja schon viel zu viel essen, produzieren wir in Deutschland, wird noch ganz viel exportiert. Aber Gemüse, wenn wir regionales Gemüse essen sollen, da sind wir, glaube ich, bei 10-12% von dem Gemüse, was wir selber anbauen. Das meiste kommt aus Spanien, aus Gebieten, von denen wir wissen, da wird das Grundwasser gerade knapp. Das sind gar keine langfristig haltbaren Systeme. Und dann gibt es ja auch immer noch politische Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel Arbeitskosten relativ hoch sind im Verhältnis zu Umweltschäden, die für die fast gar nicht aufgekommen werden muss, dass auch ein Steuersystem quasi in die falsche Richtung steuert, dass es im Moment kleine regionale Betriebe, die genau das liefern, was die Ernährungsmedizinerinnen fordern, dass die es unheimlich schwer haben. Das heißt, wir sind da in einem falschen System unterwegs und eine der Forderungen, die oft genannt wird, wo es aber auch keinen Weg gibt, wie man sagen könnte, das könnte man politisch erreichen, ist diese Frage, wie kriegt man Preise, die die Wahrheit sagen, hin? Also wenn derjenige, der zum Beispiel sehr viele Pestizide einsetzt und damit für Artensterben verursacht ist, der könnte ja dafür zahlen und es dann sein lassen. Das wären so Regelungen, die eigentlich greifen würden, aber es ist halt gerade im Moment wahnsinnig schwierig, politisch da was zu erreichen. Es gibt so viele Leute, die da dran arbeiten, die sich dafür einsetzen, von Landwirten, die das gerne anders hätten, von NGOs, von Medizinern eben auch. Die Krankenkassen äußern sich ab und zu, aber es ist politisch im Moment wenig zu machen. Über diese Ebene machen wir eine Ernährungsstrategie, reden wir darüber, dass wir alle anders essen sollten, hinaus. Auf der systemaren Ebene passiert da im Moment ganz, ganz wenig. Das Lustige ist, es gibt eine Studie von More in Common, das ist ein Think Tank in Berlin, der so die gesellschaftlichen Entwicklungen untersucht, und die haben herausgefunden, eigentlich wollen die Leute das sogar, dass es Regeln gibt, also die wollen sich gesund ernähren, finden das schwierig, fühlen sich überfordert, also das zeigt irgendwie jede Studie immer wieder, und würden gerne, ohne dass ihnen jemand sagt, du musst jetzt das und das und das darfst du nicht mehr, aber die würden gerne irgendwie, dass es einfacher würde, dass es Regeln gäbe, dass es einfacher würde. Und ich finde, das ist eine wahnsinnige Chance, die im Moment einfach nicht gegriffen wird. Und so eine Frage, die ich mir dabei immer öfter stelle, ist diese Frage, ist es im Moment in einer, wo so viele drängende politische Systeme so gut beschrieben sind, so viele Lösungen entwickelt sind, ist es, wo die wirtschaftliche Konzentration in den einzelnen Bereichen so groß ist, ist es da noch möglich, politisch so zu gestalten, wie man könnte? Und ich habe da jetzt nicht so richtig eine Antwort. Ich hätte das gerne, aber das, was ich auf vielen Bereichen feststelle, ist eben, dass da lange darüber gesprochen wird, dass immer wieder gesagt wird, wir haben kein Wissensdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit, und das aber an dem Punkt die Machtfragen nicht angesprochen werden, weil sich da so lange nichts tut. Also Leute, die sich lange mit dem Thema Ernährungswende beschäftigen, die sagen, es ist ja irgendwie nichts Neues, das haben wir vor 20 Jahren schon gesagt, das ist nicht gesund, so müsste es sein, das könnte man machen, da haben wir gesehen, so würde es wirken, die Ernährungsumgebung müsste verändert werden. Im Moment passiert da richtig, richtig wenig, und im Moment erlebt man aber gleichzeitig, wie so eine Konzentration immer weiter ansteigt und wie einzelne Einheiten, die eben Lobby-Einfluss haben, immer größer werden. Ich würde deshalb jetzt so ganz am Ende, vor 3 Minuten habe ich aufgehört. Darf ich noch in 2 Minuten gute Nachrichten verkünden? Es könnte anders sein. Das würde ich gerne noch dringend sagen. Denn es haben Forscher, Ressourcenforscher und Medizinerinnen in der Eat Lancet Kommission haben die Köpfe zusammengesteckt und gefragt, wie kann man das machen, dass 10 Milliarden Menschen auf der Erde, angenommen wir würden so viele, sich gleichzeitig gesund ernähren, ohne dabei dem Planeten zu schaden. Und herausgekommen ist die planetare Gesundheitsdiät, Planetary Health Diet, die, wenig wundert es, daraus besteht, dass wir viele, viele Pflanzen essen, pflanzenbasiert, dass wir aber auch, dass wir wenig ungesunde Sachen essen, dass wir ganz viele Nüsse, Vollkorn und so weiter essen. Es kommt auch Tiere da, also man muss dann nicht vegan werden dazu, sondern da kommen auch Tiere, am besten Weidetiere, davor. Aber es gibt eben großen Schwerpunkt auf Pflanzen, auf Leguminosen, also eiweißbindenden Pflanzen, auf Nüssen. Und das Gute dabei ist, das Ganze ist sozusagen möglich. Wir könnten 10 Milliarden Menschen auf der Erde gesund ernähren, sodass die gesund bleiben und die Ökosysteme gesund bleiben. Die nächste gute Nachricht ist, das ist auch noch super lecker, finde ich zumindest. Es würde noch eine schöne Landschaft bringen, weil dann sowas auch dazugehören würde, dass Tiere wieder in ihren Ökosystemen leben würden, nicht in Ställen. Und es gibt noch eine gute Nachricht, nämlich dass ganz, ganz viele Menschen daran arbeiten, dass viele Landwirtinnen und Landwirte sich da Gedanken machen, viele Leute, NGOs, die sich einsetzen, dass Kinder gesundes Essen kriegen, viele Stiftungen daran arbeiten, viele Forscherinnen daran arbeiten, dass es so viele Leute gibt, die das auch wollen. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht wissen, wie die Umsetzung eigentlich funktionieren könnte, der Umsetzungsweg ist noch das, was vielleicht beim nächsten AHA-Festival erörtert werden könnte von, ich weiß es nicht, Politikwissenschaftlern, Marktforscherinnen. Also man bräuchte noch den Weg, wie man diese guten Ideen tatsächlich umsetzen könnte. Und ich habe eben überlegt, ob ich so eine pathetische Schlussfolie gestatten will, nachdem ich ja eigentlich beschrieben habe, dass wir gerade die Erde zugrunde wirtschaften mit unserer Art, wie wir essen. Aber ich tu das jetzt mal doch und habe jetzt am Ende den ja die Aufmunterung, dass es möglich ist, dass wir uns gesund essen, statt uns krank zu essen, und dass das insgesamt der Welt, den Ökosystemen auch nutzen würde und dass das vielleicht lohnt, sich dafür einzusetzen. Und damit vielen Dank und Entschuldigung fürs Überziehen.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.